Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der unsere Sünde ins tiefste Meer geworfen hat. Danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass du Erbarmen mit uns hast. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du zu uns sprichst durch dein gutes Wort. Wir sehnen uns danach, von dir zu erfahren, wie du dir Gemeinde gedacht hast, was deine Idee von Gemeinde ist. Und wir bitten dich, dass du uns ja zeigst, was deine Idee ist heute Morgen, ganz besonders in Bezug auf Älteste und Diakone. Bitte führe du uns und öffne du unsere Herzen. Amen. Ich möchte uns noch ergänzen zu dem Text, den Jens vorhin gelesen hat, einen Text aus Apostelgeschichte 6 lesen, der gesehen wird als einer der ersten Texte, in denen es quasi um Diakone geht. Das ist Apostelgeschichte 6. Auch wenn sie da noch nicht direkt Diakone genannt werden, sehen wir hier schon sogenannte Prototypen von den Diakonen, die von den Aposteln damals eingesetzt wurden. Apostelgeschichte 6, Abvers 1. Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig. Wir haben das auch hier. Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig. Doch gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12, das sind die 12 Apostel, die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten: Es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet und der Weitergabe des Gotteswortes widmen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Ja, letzte Woche haben wir schon nachgedacht über das Miteinander in der Gemeinde. Das Wort einander ist, um die Gemeinschaft der Gemeinde zu beschreiben, ein Schlüsselwort, um die Lebensweise der Gemeinschaft zu beschreiben. Und wir haben das die Kultur der Gemeinde genannt. Eine Kultur der Gemeinschaft und der Großzügigkeit. Liebt einander, so wie Christus euch geliebt hat. So kann man das eigentlich zusammenfassen, worum es im Miteinander der Gemeinde, in der Gemeinschaft geht. Und wir sehen auch, und das haben wir auch letzte Woche gehört, es ist eine lebenslange Reise in dieses Gebot, was Jesus uns gegeben hat, hineinzuwachsen, was auf der Verstandesebene erstmal sehr einfach zu verstehen ist, aber dann in der Praxis doch oft sehr herausfordernd ist. Und wir sind dem Herrn der Gemeinde Jesus Christus dankbar, dass er uns seinen Geist gegeben hat, der diese Liebe in unseren Herzen entzündet, der sie wachsen lässt, der sie erhält und der sie Tag für Tag bewirkt. Da, wo wir Liebe zueinander leben und erfahren, da sehen wir, dass Gottes Geist in unserer Mitte wirkt. Aber Gott hat in seinem Wort nicht nur beschrieben, wie die Kultur der Gemeinde aussehen soll, sondern er hat auch etwas zu der Struktur der Gemeinde gesagt. Die Gemeinde Gottes braucht nämlich, um gesund zu wachsen, nicht nur geistliches Leben, geistliche Vitalität, sondern sie braucht auch eine vom Geist Gottes geschenkte Ordnung. Das wissen wir eigentlich aus dem Rest des Lebens, dass Ordnung ohne Leben eigentlich eine leblose Struktur ist. Also wenn es nur Ordnung gibt, aber kein Leben dazu. Und davon gibt es leider in Deutschland und in der Welt viel zu viele Gemeinden. Gemeinden, wo sich die Gremien noch treffen, wo Ämter noch besetzt werden, wo Haushälter beschlossen werden, Gemeindehäuser und Kirchengebäude aufwendig erhalten werden. Aber der Geist Gottes hat die Gemeinde schon lange verlassen. Die Struktur ist noch da, die Ordnung ist noch da, aber es gibt kein geistliches Leben mehr. Ich habe neulich mal hier in Hamburg das Naturkundemuseum besucht und da gibt es so riesige Gerippe von Walen und anderen Tieren und das sieht sehr beeindruckend aus. Eine sehr schöne Struktur, aber diese Tiere sind längst tot. Und so ist es in Gemeinden, wo es eine Ordnung gibt, aber wo es nicht Leben gibt. Aber auch Leben ohne Ordnung ist nicht viel besser. Leben ohne Ordnung ist Chaos, es ist Wildwuchs und am Ende ist es Anarchie. Ich mache diese Erfahrung immer wieder im Sport, auf dem Fußballplatz. Selbst wenn erwachsene Menschen zusammen Fußball spielen wollen, braucht es einen Schiedsrichter, der auf dem Platz für eine gewisse Ordnung sorgt, der dafür sorgt, dass sich an die Regeln gehalten wird. Das kennen wir aus dem Sport, wir kennen es aus der Familie. Kann ich aus Erfahrung sprechen, es braucht Eltern, die den Kindern Grenzen setzen, zum Wohl der Kinder und auch zum Wohl der ganzen Familie, die dafür sorgen, dass ein geordneter Tagesablauf stattfinden kann. Vielleicht ist es kurzfristig mal ganz nett, wenn die Kinder mal einfach ins Bett gehen können, also ich spreche von jungen Kindern, wenn sie Lust haben, aber mittelfristig sorgt es für Chaos und dazu, dass ein gutes, gemeinsames Familienleben gar nicht mehr möglich ist. So sehen wir, dass es in der Gesellschaft gewisse Ordnungen gibt und auch in der Familie, die Gott gegeben hat. Und so hat er es auch für die Gemeinde getan. Wenn wir jetzt hoffen, dass wir im Neuen Testament so eine Mustersatzung oder eine Musterverfassung für eine Gemeinde finden, wo dann drin steht, auf wie viele Mitglieder so und so viele Älteste kommen sollen oder wie lang eine Wahlperiode ist oder wie oft eine Mitgliederversammlung stattfinden muss, all das finden wir nicht im Neuen Testament. Wir finden da nicht eine Gemeindeordnung in dem Sinn. Aber wir finden einige Grundprinzipien über die Ordnung der Gemeinde. Und über diese Grundprinzipien hinaus hat jede Ortsgemeinde ganz viel Freiheit und Flexibilität, die Gemeinde so zu organisieren, wie es zweckdienlich ist und wie es praktisch ist. Aber diese Grundprinzipien, mit denen wollen wir uns heute nochmal vertraut machen, denn das ist das, was für jede Gemeinde gilt und woran auch wir uns halten wollen, orientieren wollen und es ausleben wollen. Und das erste Grundprinzip ist, Jesus selbst leitet seine Gemeinde als das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt der weltweiten Gemeinde und er ist auch das Haupt jeder einzelnen Ortsgemeinde. Das heißt, Jesus Christus ist auch unser Haupt. Er ist quasi unser Anführer, wenn man so will, derjenige, der unsere Gemeinde leitet. Das sehen wir zum Beispiel im Kolosserbrief 1, Vers 18, da heißt es, Jesus Christus ist auch das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde. Jesus ist für den Leib, für seine Gemeinde gestorben. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat unser Leben erkauft und freigekauft und deshalb soll er für immer das Haupt unserer Gemeinde sein. Wir sehen schon im Alten Testament so gewisse Vorausschattungen auf das, was Jesus Christus eines Tages sein würde. Wir sehen auch da schon eingesetzte Anführer des Volkes Gottes. Wir sehen Propheten, wir sehen Könige, wir sehen Priester. Und Jesus ist dann alles in einem. Er ist unser König, er ist unser Priester und er ist unser Prophet. Er ist derjenige, der für immer auf Davids Thron sitzt. Er ist der Priester, der ein Opfer dargebracht hat, nämlich das Opfer seines eigenen Lebens, das uns ein für alle Mal mit Gott versöhnt hat. Und er ist derjenige, durch den Gott sein endgültiges Wort gesprochen hat. Deshalb ist Jesus das Haupt der Gemeinde. Aber was bedeutet das ganz praktisch für uns, dass Jesus das Haupt unserer Gemeinde ist? Ich denke, es bedeutet vor allem, dass Christus allein unser Retter und Herr ist und alle anderen nur Diener sind. Christus allein ist unser Retter und Herr, alle anderen sind nur Diener. Paulus hat es im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, so gesagt, denn wir predigen nicht uns selbst. Es geht nicht um uns, sondern Christus, Jesus, als den Herrn. Und weil wir zu ihm gehören, betrachten wir uns selbst als eure Diener. Das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Christus allein ist der Herr. Alle anderen sind Diener. Leider ist es so, dass wir Menschen dazu neigen, anderen Menschen einen Platz einzuräumen, der eigentlich nur Gott gebührt. Wir sehen das im Alten Testament. Dem Volk Israel war es irgendwie nicht genug, dass Gott ihr König war. Sie haben gesagt, ja, wir wollen einen Anführer, einen König, den wir sehen können, den wir anfassen können, der uns genau sagt, was wir tun sollen, der für uns in den Krieg zieht und uns, sage ich mal, vorauszieht in den Krieg. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir Menschen so etwas von Menschen erwarten. Aber wir dürfen von einem anderen Menschen nicht das erwarten, was wir nur von Jesus Christus erwarten sollten. Ein anderer Mensch kann nicht unsere Ehe retten, aber Jesus Christus kann das. Ein anderer Mensch kann nicht im tiefsten Sinne des Wortes unsere Seele trösten, aber Jesus kann es. Ein anderer Mensch kann uns auch nicht sagen für uns, was jetzt genau die richtige Entscheidung ist, aber Jesus kann uns leiten in diesen Sachen. auch wenn Christen, auch wenn andere Christen in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen, wir brauchen sie, soll Jesus Christus immer die Hauptrolle spielen. Er soll die wichtigste Person in unserem Leben sein. Das ist das, was wir daraus ziehen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und umgekehrt ist es auch so, dass Pastoren und andere Leiter in der Gefahr stehen, jemand hat das mal so genannt, in einen sogenannten Messias-Komplex zu verfallen, wo sie, sage ich mal, wo aus einem gesunden Verantwortungsbewusstsein für andere Menschen so eine Art Selbstverständnis wird, wo man meint, dass man selber jedes Problem der anderen Menschen lösen kann oder dass man vielleicht sogar im schlimmsten Fall, und auch das passiert manchmal in Gemeinde, von anderen Menschen eine Art Gehorsam einfordert, die ein Mensch nur Gott schuldig ist, nur Christus, dem Haupt der Gemeinde, schuldig ist. Ein Pastor hat es mal so gemacht, er hat auf seinen Schreibtisch diese Worte von Johannes des Täufers ganz groß irgendwie aufgeschrieben, wo Johannes selber gesagt hat, ich bin nicht der Christus. Und er hat gesagt, ich muss abnehmen, Christus aber muss zunehmen. Darum geht es. Besonders Pastoren und auch Leiter müssen sich diese zwei Wahrheiten immer wieder neu vor Augen halten. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus und nicht ein Pastor oder irgendein anderer Mensch oder irgendein Leiter, ein Ältester. Er allein ist unser Herr, alle anderen sind nur Diener. Aber gleichzeitig sehen wir ein weiteres Prinzip, nämlich, dass Jesus Christus als Erz oder als Oberhirte der Gemeinde Unterhirten eingesetzt hat, die während seiner leiblichen Abwesenheit für die Gemeinde sorgen und sie leiten sollen. Jesus Christus gibt der Gemeinde Älteste, die die Gemeinde weiden sollen. Und das Erstaunliche daran ist, dass Jesus diese Verantwortung nicht in die Hände von Engeln gelegt hat, was er hätte tun können. Er hätte Engel nehmen können, die die Gemeinde leiten, sondern er hat diese Verantwortung in die Hände von Sterblichen, von Zerbrechlichen, von sündigen Menschen gelegt. Paulus erklärt uns auch, warum er das getan hat. Er sagt an einer Stelle, wir tun diesen Dienst als zerbrechliche Tongefäße. Das ist so sein Selbstverständnis. Damit deutlich wird, dass diese alles überragende Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Also das nächste Mal, wenn du dich fragst, warum hat Gott uns eigentlich so schwache und zerbrechliche Menschen als Leiter gegeben, erinnere dich daran, dass das genau Gottes Absicht war. Damit deutlich wird, die Gemeinde wird nicht durch natürliche und menschliche Kraft aufgebaut, durch menschliche Erfindergeist oder durch menschliche Weisheit, durch menschliche Kraft, sondern sie wird durch übernatürliche, durch göttliche Kraft gebaut. Gott baut die Gemeinde und er gebraucht dazu gewöhnliche Menschen, sodass am Ende aller Ruhm ihm gebührt und nicht irgendwelchen Menschen. Wir sehen, wie sich dieses Prinzip entfaltet in den Evangelien, wo Jesus 12 Männer ausgesucht hat, die sogenannten Apostel, und er bereitet sie darauf vor, dass sie eines Tages die Gemeinde leiten sollen, wenn er zurück zum Vater gegangen ist. Und diese Worte bewegen mich persönlich zutiefst. Am Ende des Johannesevangeliums sagt Jesus zu Petrus, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Es ist ein Riesenvorrecht, Jesu Schafe weiden zu dürfen. Und es ist eine große Verantwortung. Es ist Jesu Herde, sind seine Schafe. Und er vertraut sie Menschen an, die sie leiten sollen, die sie weiden sollen. Und dann sehen wir später, wie Petrus diesen Hirtenstaffelstab an die nächste Generation von Leitern, den sogenannten Ältesten, weitergibt. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, schreibt er, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Älteste haben deshalb, und manchmal werden sie auch in der Bibel Bischöfe oder Aufseher genannt oder Hirten, es ist alles ein und dieselbe Personengruppe, sie haben die Aufgabe von Jesus bekommen, die Gemeinde geistlich zu leiten, als Ganzes die Gemeinde, aber auch jedes Mitglied. Und konkret umfasst dieses Hirtenamt folgende Aufgaben. 4 Aufgaben, kann man im Neuen Testament sehen. Man könnte bestimmt auch noch andere hinzufügen, aber diese vier habe ich mal herausgesucht. Das erste ist Lehren. Lehren, das ist die Hauptaufgabe der Ältesten in der Gemeinde. Dafür sind sie vorrangig da. Sie sollen durch öffentliche Lehre, durch Predigten, aber auch in persönlichen Gesprächen mit Einzelnen und bei jeder anderen Gelegenheit das lautere und das unverfälschte Wort Gottes lehren. Das braucht die Gemeinde, um aufgebaut zu werden und gestärkt zu werden. Und so kommt wirklich zum Tragen, dass Jesus die Gemeinde leitet, wenn er selbst durch sein Wort zur Sprache kommt. Die einzige Voraussetzung für den Ältestendienst, die nicht den Charakter eines Ältesten betrifft, ist, dass ein Ältester fähig sein muss, das Wort Gottes zu lehren. Wir haben das vorhin gesehen, in Titus 1, Vers 9 heißt es, ein Ältester muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es gelehrt worden ist, damit er in der Lage, dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Also Lehren ist das Erste. Dann zweitens Beten. Das ist, kann ich auch gerne gestehen und sagen, das ist für uns immer wieder eine Herausforderung, uns gemeinsam die Zeit und auch einzeln die Zeit nehmen, um für die Gemeinde zu beten. Aber wenn Älteste nicht mehr für die Gemeinde beten, dann geht mächtig etwas schief. Das haben auch die Apostel erkannt, als sie überwältigt waren von den vielen praktischen Aufgaben in der Gemeinde. Und sie haben erst Abhilfe schaffen können, als sie gewisse Aufgaben delegiert haben an andere in der Gemeinde. Wir haben das vorhin gelesen oder am Anfang. Dann konnten sie sagen, wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet widmen. Hier kommt das Gebet sogar an erster Stelle. Und der Weitergabe des göttlichen Wortes. Das waren die zwei Aufgaben, die sie als ganz zentral für ihren Dienst erachteten. Die Lehre von Gottes Wort und das Gebet. Und ich möchte meine Mitältesten und auch mich persönlich daran nochmal neu erinnern. Lasst uns nicht nachlässig werden im Gebet. Lasst uns darum kämpfen, dass wir uns Zeit nehmen für das Gebet. Und lasst es nicht zulassen, dass die scheinbar wichtigen Dinge in der Gemeinde diese allerwichtigste Aufgabe verdrängen und wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, zu Jesu Füßen zu sitzen und zu beten. Die Worte von Jesu an Maria und Martha können auch wir uns immer wieder neu zu Herzen nehmen. Jesus sagte da, als Martha ganz beschäftigt war mit vielen praktischen Dingen, sagte, aber Martha, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sagt, trotz all der praktischen Nöte, notwendig ist vor allem eins, dass wir Zeit nehmen, um zu Jesu Füßen zu sitzen, auf ihn zu hören und im Gebet mit ihm zu sprechen. Dann das Dritte, die dritte Aufgabe von Ältesten, Menschen begleiten und zurüsten. Die Arbeit mit Menschen, das ist wirklich das Kerngeschäft eines Ältesten. Jemand, der nichts mit Menschen zu tun haben möchte, der ist eigentlich falsch in dieser Aufgabe. Er ist für diesen Dienst ungeeignet. Und in einem Buch, was einige von uns als Älteste auch gelesen haben und auch andere, heißt es in einem Kapitel, und das gefällt mir sehr gut, heißt es in einer Überschrift, Älteste müssen, sie müssen, oder die ist, das ist die Aufforderung, smell like sheep, also riech nach Schaf. Wenn man sich jetzt einen Hirten vorstellt, dann kann man sich sicher sein, am Ende seines Arbeitstages riecht ein Hirte nach Schaf. Warum? Weil er den ganzen Tag im Kontakt zu den Schafen war. Und in selber Weise müssen die Hirten der Gemeinde, die Ältesten, nach Schaf riechen. Denn ihre Aufgabe ist es doch, Menschen zu begleiten. Nicht vor allem Dinge zu organisieren oder Programme auf die Beine zu stellen oder diese Dinge, die auch wichtig sind. Aber ihr Kerngeschäft ist, Menschen zu begleiten. Durch die Höhen und Tiefen des Lebens und selbst, wie es über den guten Hirten in Psalm 23 heißt, durch das finstere Tal hindurch. Das war, wenn wir uns den Dienst Jesu anschauen, auch sein Verständnis von seinem Dienst. Er war ständig mit Menschen zusammen. Manchmal sogar so, dass er selber nicht Zeit hatte zum Essen. Er hat sich Zeit genommen für die Menschen. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen gelacht und mit ihnen geweint. Und in all dem hat er sie über das Reich Gottes gelehrt. Oder Paulus hat auch seinen eigenen Dienst so beschrieben, als er gesagt hatte, wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, schreibt er an die Thessalonicher, dass wir bereit waren, euch nicht nur Gottes Evangelium weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Aber wenn Jesus und Paulus einzelne Menschen begleiteten und sich Zeit für sie nahmen, dann verloren sie dabei nie die restliche Herde aus dem Blick. Und sie wussten, dass sie am besten für die ganze Herde sorgen können, wenn sie sich selber und ihren Dienst multiplizierten, also vervielfachen würden. Jesus wusste auch, dass er eines Tages nicht mehr da sein würde. Deshalb wählte er sich 12 Jünger aus, die er zurüstete, die er vorbereitete. Er verbrachte ganz viel Zeit mit ihnen, um sie zu formen, sie zu lehren und sie auf ihren Dienst, den sie einmal übernehmen würden, vorzubereiten. Und ihr Dienst, der Dienst der Apostel und auch aller anderen Menschen, ist dadurch eigentlich eine Verlängerung, eine Erweiterung des Dienstes Jesu. Eine Verlängerung im räumlichen, aber auch im zeitlichen Sinne. Wenn heute Menschen in dieser Funktion als Älteste dienen, dann sind sie eigentlich, ist es eigentlich eine Art und Weise, wie Jesus seinen Dienst fortführt. Und auch Paulus hat das immer deutlich gemacht in seinen Briefen. Er hatte anscheinend ständig andere Menschen um sich herum, die er mit an Bord genommen hat, die er gefördert hat. Wir lesen zum Beispiel von Timotheus, den er als seinen Sohn im Glauben beschreibt, der später auch ein Mitarbeiter von ihm wurde. Und ihm sagte dann: Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also von Paulus zu Timotheus zu anderen Menschen, die wiederum andere lehren können. Und so soll, sag ich mal, dieses Evangelium und diese Botschaft immer weitergereicht werden. So kann sich das Evangelium nur über Raum und Zeit ausbreiten, wenn diejenigen, die dieses kostbare Gut empfangen haben, selber Sorge dafür tragen, dass das Evangelium auch weitergegeben wird an Menschen, die es auch lieben, die es leben und die bereit sind, dafür ihr Leben zu lassen, dass diese schönste aller Melodien nie verstummt, dass sie immer weiter getragen wird und dass Menschen da sind, die diese Aufgabe übernehmen. Deshalb möchte ich uns alle, aber besonders uns Älteste, an dieses Herzstück des Hirtendienstes und der Gemeindearbeit als Ganzes erinnern. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Es geht darum, dass wir sie begleiten und dass wir sie zurüsten. Und ich möchte dich fragen, egal ob du Ältester bist oder nicht, wen kannst du begleiten? Welchen Menschen in der Gemeinde oder auch darüber hinaus, welchen Menschen kannst du helfen, einen Schritt näher auf Jesus zuzugehen oder einen weiteren Glaubensschritt zu wagen? Wen kannst du ermutigen? Wen kannst du lehren, indem du zum Beispiel mit ihm die Bibel liest? Wen kannst du zurüsten? Und ich weiß, dass viele von euch schon so viel selber im Glauben erlebt haben und so viel gelernt haben, dass ihr wirklich etwas weiterzugeben habt. Nutzt das und investiert euch in die Menschen um euch herum, in die nächste Generation, damit auch das Evangelium nach uns noch hier weiter ausgebreitet wird und andere Menschen Jesus kennenlernen. Dann kommen wir noch zu einem vierten Aspekt dieses Ältestendienstes, nämlich Leiten. Älteste haben die Verantwortung, die Dinge in der Gemeinde nicht einfach laufen zu lassen, sondern sie proaktiv zu gestalten. Sie müssen sich von Gott zeigen lassen, wie die Gemeinde in der Zukunft aussehen kann und dann einen Plan machen, wie diese Vision Wirklichkeit werden kann. Und dann müssen sie alle anderen, jeden Einzelnen, mitnehmen und ihnen zeigen, wie sie Teil dieser Vision werden können. Es geht nicht darum, als Ältester andere herumzukommandieren, sondern sie in das mitzunehmen, was Gott selbst in der Gemeinde tun möchte und was er auch durch die Gemeinde tun möchte. Leiter haben dafür, für diese Aufgabe von Gott auch die Autorität verliehen bekommen, Entscheidungen zu treffen. Aber diese Entscheidungen müssen immer zum Wohl der Gemeinde dienen und sie dürfen niemals selbstsüchtig motiviert sein. Und weil gefallene Menschen immer in der Gefahr stehen, die guten Gaben Gottes zu missbrauchen, auch zum Beispiel die Gabe der Leitung oder die Gabe der Autorität, sehen wir in der Bibel einige Leitplanken, die dafür sorgen sollen, dass die Leitung der Ältesten nicht entgleist und dadurch Schaden angerichtet wird, mehr Schaden angerichtet wird, als es Gutes bewirkt. Also erstens, das ist eine dieser Leitplanken. Wir sehen in der Bibel immer eine Pluralität von Ältesten, das heißt eine Vielzahl von Ältesten. Nirgendwo sehen wir in der Bibel, dass ein Ältester alleine eine Ortsgemeinde leitet. Neben den offensichtlichen Vorteilen, dass man so die Aufgaben, die anfallen, auf mehrere Schultern verteilen kann und sich Älteste gegenseitig in ihren Gaben und Persönlichkeiten ergänzen, ist das sicherlich auch eine Art Kontrollmechanismus, wenn mehrere Älteste gemeinsam die Gemeinde leiten. Ich war mal für eine relativ kurze Zeit in einer Gemeinde, wo es nur einen Ältesten gab und wo es diesen Kontrollmechanismus nicht gab. Es gab nur einen Ältesten und dieser Älteste hatte in der Gemeinde allein das Sagen. Und nach einiger Zeit habe ich festgestellt, dass das sowohl für diese eine Person noch für die Gemeinde nicht gesund war und der Gemeinde eher geschadet hat. Dann sehen wir zweitens, dass die Gemeinde als Ganzes in der Bibel ein hohes Maß an Eigenverantwortung trägt, an Verantwortung trägt. Es ist nicht so, dass da die Ältesten sind und die machen alles und tun alles und entscheiden alles, sondern letztlich ist die Gemeinde selbst, die Gemeindeversammlung, wenn man das so sagen will, das mächtigste Gremium in der Gemeinde. Wir sehen das zum Beispiel im Neuen Testament, da wo Irrlehrer auftreten und in die Gemeinde eingedrungen sind, dann appelliert Paulus nicht an die Ältesten der Gemeinde und sagt, so, ihr Älteste müsst euch jetzt mal um dieses Problem kümmern, sondern er appelliert immer an die ganze Gemeinde und sagt, liebe Galater, wie konntet ihr euch so verführen lassen? Und an anderer Stelle schreibt er, dass die Gemeinde eigentlich schuld daran ist, weil sie sich Lehrer ausgesucht haben, die so predigen, dass es ihnen in den Ohren kitzelt. Die Gemeinde wird in ihre Verantwortung genommen. Und wir sehen das auch an einer anderen Stelle in Apostelgeschichte 6, die ich vorhin gelesen habe. Es ist, finde ich, auffällig, wie sehr dort betont wird, wie die ganze Gemeinde mit einbezogen wird. Vielleicht sehen wir das hier nochmal. Sie haben die ganze Gemeinde zusammengerufen und sie haben alle, sage ich mal, beteiligt. Und dann am Ende sehen wir in Vers 5, dass es der ganzen Gemeinde oder dass alle mit diesem Vorschlag einverstanden waren. Also hier sehen wir ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Gemeinde. Das heißt, auch wenn Gott Älteste zur Leitung beruft, sollen sie das immer in einer Mehrzahl tun und die einzelnen Gemeindemitglieder sowie die Gemeinde als Ganzes nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, die Gott ihnen gegeben hat. Denn Jesus hat alle Glieder seines Leibes mit seinem Geist begabt und nicht nur ein paar wenige. Wir als Gemeinde versuchen das unter anderem so umzusetzen, dass wir regelmäßig uns zur Mitgliederversammlung treffen, wo wir wirklich maßgebliche Entscheidungen gemeinsam treffen. Heute ist wieder ein solcher Tag, wo wir nach dem Gottesdienst Mitgliederversammlung haben und wir wollen dort wirklich gemeinsam Entscheidungen treffen, die die Richtung unserer Gemeinde bestimmen. Und dann drittens, die dritte Leitplanke, die wir in der Schrift sehen, ist, dass nur diejenigen in das Ältestenamt berufen werden dürfen, die dafür geeignet sind. Und es ist überführend, finde ich, wie Eignung im Neuen Testament definiert wird. Älteste sollen gereifte und vorbildlich lebende Christen sein. Wenn Paulus über Älteste schreibt, dann legt er den Schwerpunkt nicht darauf, was ein Ältester können muss, sondern er legt den Schwerpunkt darauf, und dessen Handeln sich Jesus Christus widerspiegelt. Wir haben vorhin einen dieser Abschnitte gelesen, wo es um diese sogenannten Qualifikationen für Älteste geht. Und in Summe deuten all diese Qualifikationen eigentlich dahin, dass ein Ältester jemand sein muss, der sich selbst zum Wohl der Gemeinde hingibt, der sich nicht selbst dient, sondern der anderen dient. Und auf diese Weise spiegelt dann ein Ältester Jesus Christus wider. Und das ist das Wichtigste. Jesus hat das selber in Markus 10 so gesagt. Davor gab es einen Streit zwischen den Jüngern, wer von ihnen quasi der Größte ist. Also das ist schon interessant. Die wollten dann so sich so besondere Positionen sichern. Und sie haben sich darüber gestritten, wer von ihnen der Größte ist. Und Jesus spricht sie dann auf diese Weise an und sagt, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich hoffe, das führt uns alle ins Gebet, uns Älteste zuerst, dass Gott diesen Geist mehr und mehr in uns bewirkt, dass wir bereit sind, anderen zu dienen, aber auch alle anderen, und dass wir auch den Erzhirten der Gemeinde, Jesus Christus, darum bitten, dass er seiner Gemeinde solche Unterhirten gibt. Männer Gottes, die vom Geist Gottes begabt sind, zu lehren, zu beten, zu begleiten und zu rüsten und zu leiten, aber vor allem demütige und dienende Leiter, die in ihrem Wesen und Handeln Jesus widerspiegeln. In den meisten Fällen, und auch davon hört man ja immer wieder, wo Gemeinden oder auch Leiter von dem Weg abgekommen sind und entgleist sind, wurde eine oder mehrere dieser biblischen Leitplanken missachtet. Die Pluralität, also die Vielzahl von Ältesten, die Verantwortung der Gemeinde als Ganzes oder die geistlichen Voraussetzungen für das Leitungsamt in der Gemeinde. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten Grundprinzip, wie Jesus seine Gemeinde geordnet hat, das wir im Neuen Testament sehen. Jesus als Oberdiakon gibt der Gemeinde Diakone. Kannst du vielleicht mal einmal weiterklicken, bitte. Jesus als Oberdiakon gibt der Gemeinde Diakone, die der Gemeinde dienen. Gerade haben wir diesen Text aus Markus 10 gesehen und Jesus bezeichnet sich dort selbst als der Diener seiner Jünger. Wortwörtlich heißt es ihr, dass er diakonisierte, also dass er diente. Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu dienen. Sein größter Liebesdienst, wie er selber sagt, besteht darin, dass er sein eigenes Leben am Kreuz aufgeopfert hat, um uns zu erlösen. Das war der Höhepunkt seines Dienstes, aber der Rest seines Lebens, alles, was davor passiert ist, alles in diesem Leben von Jesus, zielte darauf ab, anderen Menschen zu dienen. Er kümmerte sich um Kranke und Schwache und Ausgestoßene, wo immer sie ihm begegneten. Oft ging er sogar extra zu ihnen hin, um ihnen zu helfen. Und er tat jeden Tag Gutes, um anderen zu dienen. In der Apostelgeschichte fasst Petrus einmal das Leben von Jesus und seinen Dienst so zusammen. Er sagt, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher. Er tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. So lebte Jesus, der Knecht Gottes, sein Leben. Er zog umher und tat den Menschen Gutes. Der König der Könige, der Herr der Herren, er wird zum dienenden Knecht. Und er geht sogar so weit, und das ist wahrscheinlich eine der markantesten Begebenheiten, wo dieser Dienst Jesu deutlich wird, er geht sogar so weit, wie wir in Johannes 13 sehen, dass er sich nicht zu schade war, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Der Meister dient den Jüngern. Und das war kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also Jesus muss überwältigt gewesen sein von dieser Last, die auf seinen Schultern lag, von der Sorge. Er wusste, er würde in kurzer Zeit sterben. Und trotz dieser persönlichen Sorge, die er hatte, nimmt er sich die Zeit, um anderen zu dienen. Er verpönt es nicht, diesen niedrigen Dienst, diesen Sklavendienst, diese niedrige Aufgabe zu übernehmen und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und er tut es für Menschen, die drauf und dran waren, ihn zu verlassen, ihn im Stich zu lassen, in dem Moment, wo er sie am meisten brauchte. Und er hat es trotzdem getan, er hat ihnen trotzdem gedient. Und das, sagt Jesus, das ist das Vorbild für unseren Dienst untereinander. In der Welt ist es ja so, dass der als groß gilt, der am meisten bedient wird, der die meisten Untergebenen hat, der die meisten Diener hat, der selber keinen Finger rühren muss. Aber Jesus stellt diese gefallene Logik auf den Kopf und er sagt, es ist nicht der groß, der am meisten bedient wird, sondern der ist groß, der am meisten den anderen dient. Und ich denke, deshalb hat Jesus in der Gemeinde dieses Amt des Diakons eingesetzt, um uns ein beständiges Bild davon zu geben, wie Jesus für uns gelebt hat, wie er uns gedient hat. Ein Bild von dieser Haltung und von diesem Dienst Jesus. Das ist eine Erinnerung, die wir in einem Diakon sehen. Ein Diakon ist quasi so eine Miniatur von Jesus als dem Diener. Aber wozu braucht man jetzt ganz praktisch Diakone in der Gemeinde und wie unterscheiden sie sich von Ältesten? Wenn man das nachlesen möchte, in 1. Timotheus 3 werden nacheinander sowohl Qualifikationen für Älteste als auch für Diakone aufgelistet. Und eigentlich stellt man fest, die sind ja relativ ähnlich, sie sind sich ähnlich, und daraus können wir erstmal schließen, der Diakonendienst ist nicht weniger eine geistliche Aufgabe wie der Ältestendienst. Es ist sehr bemerkenswert, wie auch in Apostelgeschichte 6 hervorgehoben wird, dass die Männer, die diesen Dienst tun sollten, dass sie voll Heiligen Geistes waren. Das heißt, es ist eine geistliche Aufgabe, genauso wie der Ältestendienst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Ältesten und Diakonen in 1. Timotheus 3, nämlich, dass über Älteste gesagt wird, sie müssen fähig sein zu lehren, und Diakonen fehlt, sage ich mal, diese Qualifikation. Obwohl wir zum Beispiel bei Stephanus oder auch bei Philippus wussten, dass das Männer waren, die sehr gut Gottes Wort lehren konnten und das auch getan haben. Aber der Dienstschwerpunkt der Ältesten ist die Lehre, und Diakone haben einen anderen Schwerpunkt. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 6. Dort wird deutlich, welche Aufgabe sie in der Gemeinde haben. Ihr Schwerpunkt ist, wenn man es mal ganz platt sagen möchte, der praktische Dienst. Die 7 Männer, die von der Gemeinde dann eingesetzt wurden als quasi erste Diakone, um sich um die Versorgung der Witwen zu kümmern, sie taten etwas ganz Praktisches. Sie halfen bei der Versorgung der Witwen. Und das wiederum setzte dann die Apostel frei für den Dienst am Wort Gottes. Das heißt, Älteste dienen mit Worten, Diakone hingegen dienen vor allem mit Taten. Und wenn der Ältestendienst quasi so eine Verlängerung Jesu Hirtendienst in der Gemeinde ist, dann ist der Diakonendienst eine Verlängerung seines ganz praktischen diakonischen Dienstes in der Gemeinde und in dieser Welt. Das heißt, beide Ämter, wenn man das so sagen will, sie ergänzen sich, und sie zeigen uns beide etwas von Jesus und seinem Dienst an uns, und sie führen gemeinsam dazu, dass die Gemeinde ihren Auftrag in dieser Welt ausführen kann. Natürlich brauchen wir alle kein offizielles Amt, um in der Gemeinde zu dienen. Ich habe das schon häufiger von Geschwistern auch aus der Gemeinde gesagt. Die haben gesagt, ja, ich brauche gar nicht dieses Amt, um zu dienen. Ich möchte der Gemeinde so oder so dienen. Und das stimmt, keiner von uns braucht ein Amt, um der Gemeinde zu dienen. Und doch sehen wir, dass Jesus der Gemeinde diese Ordnung gegeben hat, dass diese 2 Ämter da sind. Und wir wollen das heute einfach mal neu nochmal zur Kenntnis nehmen und auch vielleicht darüber reflektieren, was bedeutet das für uns, ganz besonders die Frage mit den Diakonen. Aktuell haben wir keinen Diakonenkreis, aber wir können Jesus als Haupt unserer Gemeinde darum bitten, dass er uns beschenkt, weil es ist immer eine Gabe, dass er uns beschenkt mit Menschen, die bereit sind, der Gemeinde auf die ein oder andere Weise zu dienen, praktisch zu dienen und uns so ein Bild von Jesus vor Augen zu stellen. Und wir wollen uns auch von ihm leiten lassen in dieser Frage, wen er vielleicht schon dafür vorbereitet hat, diese Aufgabe als Diakon zu übernehmen. Am Anfang habe ich über Kultur und Struktur gesprochen. Letzte Woche ging es um die Kultur der Großzügigkeit und der Gemeinschaft in der Gemeinde, um eine gegenseitige Liebe im Miteinander. Heute haben wir über diese Struktur gesprochen. Aber diese Struktur soll dieser Kultur dienen. Älteste und Diakone sind in der Gemeinde kein Selbstzweck. Sie sind nicht einfach nur da, sondern sie sollen genau das, was Scott eigentlich letzte Woche erklärt hat, sie sollen das befähigen, bestärken und ermöglichen. Sie sollen durch den Ältestendienst die Gemeinde entfachen mit der Liebe Gottes, durch das Wort Gottes und das Evangelium von Jesus, dass wir alle darin gestärkt werden, erinnert werden an das, was Jesus für uns getan hat, und so in unserer Liebe ermutigt werden. Und Diakone sind dann dazu da, unserem Dienst aneinander praktische Gestalt zu geben, dass unsere Liebe auch praktisch wird und nicht nur in Worten ist, sondern auch in Taten ist. Das heißt, Diakone sollen nicht alles auch selber machen, sondern sie helfen uns, die Aufgaben, die da sind, zu übernehmen. Und auf diese Weise, durch Diakone und durch Älteste, leitet Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, heute auch seine Gemeinde. Das ist ein wunderschönes Bild, wie er für seine Gemeinde weitersorgt, wie er als Hirte und als Diener seiner Gemeinde nahe ist und das Beste für sie möchte. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten und uns auf ihn nochmal ausrichten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Hirte der Gemeinde bist und dass du dich auch als der größte Diener in der Gemeinde gezeigt hast. Und doch bist du das Haupt der Gemeinde. Das ist etwas, was wir in unserem oft allzu menschlichen Denken nicht verstehen können, wie du König und doch Diener zugleich sein kannst. Aber darin sehen wir das wunderbare Evangelium, dass du als das mächtigste Wesen im Universum ein Knecht geworden bist, um uns zu dienen. Dafür danken wir dir und wir loben und preisen dich dafür. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde ja die Ordnung, die du der Gemeinde gegeben hast, mehr und mehr umsetzen können. Wir bitten dich für uns Älteste, dass du uns mehr und mehr diese Demut und diese Selbstlosigkeit schenkst, dass wir durch dieses Amt nicht uns selbst bereichern, sondern uns der Gemeinde hingeben und ihr dienen. Und wir bitten dich auch, dass du uns beschenkst mit Diakonen, die uns anleiten können in praktischen Dingen, im Dienst aneinander, sodass ja dieser Aspekt deines Lebens und deines Wirkens auch in unserer Mitte noch mehr und mehr zum Tragen kommt. Bitte leite du uns weiter und führe du uns auf deinen Wegen. Amen.